NDR Info. Echo des Tages.
It is with a heavy heart that we have decided to initiate Article 7.1. But the facts leave us no choice.
Mit schwerem Herzen habe die Kommission diese Entscheidung getroffen, aber die Fakten ließen keine andere Wahl, so heute Franz Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission. Die Kommission sieht in Polen wörtlich eine ernsthafte Gefahr für die Unabhängigkeit der Justiz und deswegen greift sie auch zu einer bisher beispiellosen Maßnahme. Zum ersten Mal leitet die Kommission ein Sanktionsverfahren gegen einen Mitgliedsland ein und droht Polen mit dem Entzug von Stimmrechten in der Europäischen Staatengemeinschaft. Wir berichten und kommentieren. Die weiteren Themen in diesem Echo des Tages. Erfolg für Trump. Der US-Senat hat die Steuerreform verabschiedet. Regierungsbildung. Union und SPD wollen nur 5 Tage sondieren. Brexit. Ende 2020 soll die Trennung vollzogen sein. Neue Studie. Frauen zahlen oft mehr für Dienstleistungen als Männer. Und natürlich schauen wir auf das Achtelfinale im DFB-Pokal. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Brüssel. Von der nuklearen Option oder der Atombombe sprechen EU-Politiker, wenn es um Artikel 7 des EU-Vertrages geht. Es ist die schärfste Strafmaßnahme, die gegen ein Mitgliedsland zur Verfügung steht und sie darf angewendet werden, wenn Grundwerte der Gemeinschaft gefährdet sind. Bei der Justizreform in Polen ist dies nach Ansicht der Kommission der Fall und so hat die Kommission heute sozusagen die Atombombe gezündet. Aus Brüssel, Malte Pieper.
Es war kein leichter Gang für den Vizepräsidenten der EU-Kommission und man konnte Franz Timmermans fast bei jeder Geste ansehen, wie schwer ihm die Verkündung dieser Entscheidung fiel, wie sehr es in ihm arbeitet, dass nun die schwerste Waffe gezückt wurde gegen einen Mitgliedstaat. Der Niederländer Timmermans erzählte zunächst von seiner eigenen Jugend, von seinen Reisen durch das damals sowjetisch dominierte Osteuropa, von seinen Besuchen auch in Warschau.
We have so many Poles to thank for our freedom.
Wir haben einfach so vielen Polen für unsere Freiheit zu danken, während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben dem polnischen Papst zu danken für seinen Beitrag zum Ende der Teilung Europas. Und wir haben dem polnischen Volk zu danken für den Wohlstand in Europa, den wir auch durch seine Anstrengungen erreicht haben. Dieser Dank hört nie auf. Polen ist ein Mitglied, ohne das die EU nicht existieren kann.
Leider habe die nationalkonservative Regierung in Warschau in den vergangenen beiden Jahren aber insgesamt 13 Gesetze verabschiedet, die eine ernsthafte Gefahr für die Unabhängigkeit der Justiz sowie die Gewaltenteilung darstellten. All diese Gesetze hätten ein gemeinsames Muster. Sie alle dienten dazu, dass die regierende Mehrheit systematisch in das Funktionieren des Justizsystems eingreifen könne. Deshalb müssen wir nun handeln, so Timmermans.
Ich bin nicht naiv. Ich weiß, wie einige jetzt versuchen werden, unsere Entscheidung zu einem Angriff auf die polnische Nation umzudeuten. Wir haben ja schon in der Vergangenheit gesehen, dass das passieren kann. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die EU-Kommission als Hüterin der europäischen Verträge verpflichtet ist, zu handeln, wenn sie glaubt, dass der Rechtsstaat bedroht ist.
Die EU-Kommission räumte Warschau eine letzte Frist von 3 Monaten ein, um die eingeleiteten Reformen wieder rückgängig zu machen. Parallel dazu soll es Anfang Januar auch noch ein Gespräch mit dem polnischen Ministerpräsidenten in Brüssel geben. Kommt man da nicht weiter, liegt der Ball dann de facto im Feld der Staats- und Regierungschefs.
This is not just about Poland. This is about the EU as a whole.
Es geht hier nicht nur um Polen. Es geht um die EU als Ganzes. Es geht darum, wer wir sind. Ein Problem mit dem Rechtsstaat in einem Mitgliedsland geht alle anderen Staaten auch an. Sie sind verpflichtet, das Problem mit dem betroffenen Land gemeinsam zu lösen. Deshalb hoffen wir darauf, nun in einen erfolgreicheren Dialog mit der polnischen Regierung eintreten zu können.
Nun sollen also die anderen Staats- und Regierungschefs auch auf ihrer Ebene Druck auf Warschau ausüben. Man könnte auch sagen, der Beschluss jetzt ist nur eine weitere Etappe von mehreren. Ganz am Ende könnte dann der Entzug der Stimmrechte Polens stehen. Bis dahin ist es allerdings noch immer ein weiter Weg.
Malte Pieper berichtete. Die polnische Regierung weist die Vorwürfe aus Brüssel zurück, reagiert aber, wie Jan Palokat aus Warschau berichtet, demonstrativ gelassen.
Keine Angst vor der atomaren Option, wie das Artikel 7-Verfahren auch in Polen genannt wird. Schon am Morgen hatte eine Regierungssprecherin im staatlichen Fernsehen ihren Landsleuten versichert, dass es am Ende sowieso keinerlei Sanktionen geben werde, wofür ja in der Tat auch die Zustimmung Ungarns notwendig wäre. Auf die inhaltliche Kritik am Justizumbau gingen Regierungsvertreter nicht ein, als politisch motiviert wies Justizminister Jobro das Vorgehen Brüssels zurück, noch bevor die Kommission überhaupt vor die Presse getreten war. Ich nehme diese Entscheidung, die schon vor langer Zeit angekündigt wurde, mit Ruhe entgegen. Polen ist ein Rechtsstaat und wird nur dann in Europa und in der EU bedeutend sein, wenn es gut funktionierende Gerichte haben wird. Wir müssen daher dafür sorgen, dass die Gerichte endlich leistungsfähig werden und die Reform des Justizwesens fortsetzen. Auch der staatliche Sender TVP vermittelt in seinen Berichten den Eindruck, die EU wolle verhindern, dass die PiS-Partei die Justiz im Land auf Vordermann bringt. Dass diese Rhetorik zu verfangen scheint, zeigte unlängst eine Umfrage, die durchgeführt wurde, nachdem auch das Europaparlament mehrheitlich Gefahren für die junge polnische Demokratie beklagt hatte. Nur ein Drittel der befragten Polen befand, die Parlamentarier hätten aus Sorge um den Rechtsstaat gehandelt. Fast jeder Zweite dagegen meinte, das Parlament sei von Abneigung gegen die PiS-Regierung getrieben worden. EU-Ratspräsident Donald Tusk hingegen, der momentan in seiner polnischen Heimat ist und zuletzt häufiger innenpolitisch Stellung bezog, sagte dem polnischen Fernsehen: Sicherlich gibt es noch Zeit, unmittelbare negative Konsequenzen für Polen zu vermeiden. Aber das Schlimmste ist bereits geschehen. Polen stellt sich auf gewisse Weise quer zur Europäischen Union und zum politischen Westen. Einige meinen, das ist Folge von Inkompetenz und Fehlern. Aber ich befürchte leider, dass es ein ganz bewusstes Positionieren Polens quer zur EU oder vielleicht auch ganz außerhalb der EU ist. Und deshalb finde ich, ist es ein trauriger Tag für Polen. Bislang gibt es keine Hinweise, dass Staatspräsident Andrzej Duda unter dem Eindruck der Kritik auch aus Brüssel seine Unterschriften unter die letzten beiden Justizgesetze doch noch zurückzieht, die den Einfluss der Politik auf das oberste Gericht und den Landesjustizrat erhöhen, der für die Richterbenennung entscheidend ist. Premier Morawiecki steht zumindest rhetorisch ebenfalls voll und ganz hinter den Maßnahmen. Allerdings unterscheidet er sich von seiner Vorgängerin darin, dass er immer wieder seine Bereitschaft zum Dialog betont.
Ich habe Herrn Kommissionspräsidenten Juncker Diskussionen angeboten. Ich habe auch erklärt, dass wir sowohl einen Dialog führen, als auch unser Justizsystem reformieren wollen.
Trotz aller Anti-EU-Rhetorik sprechen sich in Umfragen nach wie vor 4/5 der Polen für die Mitgliedschaft aus, so viele wie kaum irgendwo sonst in Europa. Und auch aus den Reihen der PiS-Partei hat noch niemand ernsthaft einen Austritt aus der EU ins Spiel gebracht.
Aus Warschau berichtete Jan Palukat. Was bringt das Sanktionsverfahren gegen Polen? Kai Küstner kommentiert.
Bislang hat es noch niemand vermocht, die Europäische Union mit einem mächtigen Handkantenschlag in ihre Einzelteile zu zerlegen. Selbst Donald Trump nicht. Die Gefahr kommt eher lautlos daher. Und sie kommt von innen. Wie ein im Verborgenen wirksames Gift droht die in einigen Mitgliedstaaten voranschreitende Aushöhlung der Demokratie, auch die EU zu zersetzen. Dem kann und darf sie nicht tatenlos zusehen. Daher ist nur allzu verständlich, dass Brüssel nun einen historisch einmaligen Schritt wagt und ein noch ungetestetes Strafverfahren gegen Polen einleitet. Sturheit ist ein viel zu schwacher Ausdruck für das Verhalten der Regierung in Warschau. Der Dialog, den Brüssel seit nunmehr 2 Jahren mit den Rechtsnationalen in Polen zu führen versucht, ist im Grunde stets ein Selbstgespräch gewesen. Nicht einen Millimeter ist die Regierung von ihrem Vorhaben abgerückt, sich die Justiz unterzuordnen, und hat sich stattdessen die angebliche Einmischung der EU-Kommission in innere Angelegenheiten mürrisch verbeten. Dass da in Polen gerade die Gewaltenteilung und damit die Demokratie eingerissen wird, ist aber keine Brüsseler Erfindung, sondern wird von unabhängigen Verfassungsexperten, etwa von der angesehenen Venedig-Kommission des Europarats, bestätigt. Natürlich bringt die Angelegenheit die EU-Kommission in eine Zwangslage, aus der es kein Entrinnen gibt. Unternimmt sie nichts, entblößt sie sich als feige und zahnlos. Packt sie, wie nun beschlossen, das ganz große Folterbesteck aus, nutzt das die Regierung in Warschau für ihre nationalistischen Zwecke und schwingt sich zur Beschützerin der Polen vor dem Brüsseler Superstaat auf. Ohne Risiko ist das also nicht. Immerhin aber zwingt das Verfahren die EU-Mitgliedstaaten nun dazu, Farbe zu bekennen. Stellen 22 von insgesamt 28 fest, dass auch sie den polnischen Rechtsstaat ernsthaft in Gefahr sehen, wirkt das zumindest schon mal dem Eindruck entgegen, die EU-Kommission würde hier eine Privatfehde mit der Rechtsregierung ausfechten. Klar ist indes jetzt schon, einen Stimmrechtsentzug, in dem das historisch einmalige Artikel 7-Verfahren theoretisch münden könnte, müssen die Polen ohnehin nicht fürchten. Hatte doch Ungarns Regierungschef und Bruder im Geiste Viktor Orban bereits bereits klargestellt, dass er dies blockieren würde. Kein Wunder also, dass einige EU-Staaten, darunter Deutschland, erwägen, Rechtsstaatssünder an ihrer empfindlichsten Stelle zu treffen, da, wo das Portemonnaie sitzt. Noch ist die Knüpfung von Fördermitteln an das Einhalten demokratischer Spielregeln nur eine schemenhafte Idee. Im besten Fall aber führen alle Drohgebärden zusammengenommen dazu, dass sich die Angesprochenen endlich bewegen. Zurück in Richtung Rechtsstaat. Eins ist in jedem Fall klar, nichts tun fällt für die EU als Handlungsoption aus. Die ganz große Explosion, das Auseinanderbrechen hat sie im vergangenen, im Trump- und Brexit-Jahr gerade noch abwenden können. Nun muss sie der Gefahr der Implosion begegnen und verhindern, dass sie an sich selbst scheitert.
Kai Küstner kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Sie ist wohl das wichtigste Vorzeigeprojekt von Donald Trump, die Steuerreform. Mit einem Volumen von 1,5 Billionen Dollar sollen Unternehmer und Bürger entlastet werden. Die Republikaner nennen die Reform historisch. Kritiker allerdings haben immer wieder darauf hingewiesen, dass ganz überwiegend die Reichen und Superreichen davon profitieren. Der Gesetzentwurf ist letzte Nacht im Senat verabschiedet worden und hat damit eigentlich die letzte Hürde genommen. Wegen formaler Fehler muss allerdings die Abstimmung im Repräsentantenhaus noch einmal wiederholt werden. Die Zustimmung gilt jedoch als sicher. Damit kann Trump den ersten großen Erfolg seiner Präsidentschaft vorweisen. Mark Hoffmann über die Abstimmung im Senat.
On this vote, the ayes are 51, the nays are 48. The Tax Cuts and Jobs Act is passed.
Vizepräsident Mike Pence verkündet das Ergebnis spät in der Nacht, in Deutschland am frühen Morgen. Alle anwesenden 51 Senatoren der Republikaner haben für das 500 Seiten Mammutsteuergesetz gestimmt. 48 demokratische Senatoren waren dagegen. Knapp, aber durch, freut sich der republikanische Mehrheitsführer im Senat Mitch McConnell.
After 8 straight years of slow growth and underperformance, America is ready.
Amerika könne wieder durchstarten, ein Ende der wirtschaftlichen Durststrecke, frohlockt der Politiker. Steuererleichterungen und der Aufschwung werden kommen, lautet das Versprechen. Per Twitter sendete US-Präsident Trump noch in der Nacht Glückwünsche an seine Leute im Kongress. Sie liefern Trump den ersten großen Gesetzeserfolg nach 11 Monaten im Amt. Vor allem der Mittelklasse wurden, so wörtlich, historische Steuererleichterungen versprochen. Allerdings, die Gewinner dürften vor allem große Firmen sein. Die Unternehmenssteuer soll kräftig sinken, von 35 auf nun 21%. Besonders auch die reichsten US-Bürger sollen künftig weniger zahlen. Chuck Schumer, der führende Demokrat im Senat, kritisiert den Geldregen für Amerikas Geldelite.
What has been sold is a middle-class miracle. Will instead deliver a hefty windfall to the wealthy.
Trumps Steuerkürzungen für Amerikas Normalverdiener, sei das ein pures Märchen. Doch verhindern können die Demokraten Trumps Prestigegesetz nicht. Auch die Abstimmungspanne im Repräsentantenhaus der anderen Kongresskammer wird daran nichts mehr ändern. Bereits gestern hatten die Republikaner im Repräsentantenhaus das Steuerpaket verabschiedet. Einige Formulierungen im Gesetzestext verstoßen allerdings gegen Richtlinien des Senats. Der demokratische Senator Gary Peters aus Michigan wundert sich nicht über diese Gesetzgebungspanne.
This is a bill that had no hearings.
Es gab keine Anhörungen. Kein Ökonom oder andere Experten wurden dazu befragt, auch Mittelklassefamilien nicht, was sie davon halten. Ich sitze in einem Ausschuss, in dem es 3 Anhörungen zu Fischereiangelegenheiten gegeben hat, aber keine einzige zur Steuerreform, obwohl diese jeden einzelnen Amerikaner betrifft. Bereits im nächsten Jahr sollen die drastischen Kürzungen greifen. Präsident Trump will das fertige Gesetz noch vor dem Weihnachtsfest unterschreiben. Er selbst hatte immer wieder von dem größten Weihnachtsgeschenk aller Zeiten gesprochen.
Wenn es um die Bemühungen geht, Deutschland wieder eine nicht nur geschäftsführende Regierung zu verschaffen, hat sich bisher wohl niemand über unangemessene Hast oder Eile im politischen Berlin beklagt. Szenarien für eine neue Regierung nach Ostern oder sogar deutlich später machten die Runde. Und vielleicht hat diese Aussicht ja die Verhandlungspartner bewogen, den Zeitplan etwas zu straffen. Die Spitzen von Union und SPD sind heute in Berlin zusammengekommen und heraus kam ein gemeinsamer Vorsatz. Die Sondierung soll nur 5 Tage dauern. Jörg Seißelberg mit den Einzelheiten.
Über 4 Wochen haben die Jamaika-Verhandlungen gedauert. Union und SPD wollen ihre Sondierung jetzt in knapp einer Woche über die Bühne bringen. Der heute beschlossene, durchaus sportliche Zeitplan sieht vor, dass am 7. Januar mit den Gesprächen begonnen wird. Der Sonntag unmittelbar nach dem Ende der CSU-Winterklausur in Kloster Sion. Danach sind 4 weitere Gesprächstage eingeplant. Ende der Woche, am 12. Januar, wollen Schwarz und Rot bereits ein Ergebnis ihrer Sondierungen vorlegen und damit das grundsätzliche Signal geben, ob sie sich eine erneute Regierungszusammenarbeit vorstellen können. Auf der Basis der Sondierungsergebnisse könnten dann Koalitionsverhandlungen beginnen. Die SPD-Spitze muss sich dies allerdings noch von einem Parteitag absegnen lassen, der am 21. April in Bonn stattfinden soll. CDU und CSU würden in Vorstandssitzungen grünes Licht geben für mögliche Koalitionsverhandlungen. Der straffe Sondierungsplan ist das Ergebnis einer über sechsstündigen Sitzung, in der es am Morgen für Martin Schulz Geschenke gab. Der SPD-Vorsitzende ist heute 62 Jahre alt geworden. CSU-Chef Seehofer überreicht ihm einen bayerischen Löwen aus Nymphenburger Porzellan. Von seiner Fraktion erhielt Schulz ganz bodenständig einen Kuchen. Danach wurde in den Büroräumen der SPD-Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles offensichtlich intensiv verhandelt. Die wartenden Journalisten konnten durch Milchglasscheiben des Sitzungsraumes die kleine Runde der Partei- und Fraktionschefs zumindest schemenhaft verfolgen. Am Ende gab es, wie angekündigt, von allen Beteiligten keine Interviews. Die Pressesprecher verteilten lediglich eine kurze schriftliche Erklärung, in der es unter anderem heißt: Es sei ein gutes Gespräch in vertrauensvoller Atmosphäre gewesen, in dem man sich über das weitere Verfahren der Sondierungen verständigt habe. Außer dem Zeitplan haben Union und SPD für die Sondierungen 15 Themenbereiche vereinbart. Sie reichen von Finanzen und Steuern über Wirtschaft, Verkehr und Digitalisierung bis zum Punkt künftiger Arbeitsweise der Regierung und Fraktionen. Der letzte Punkt deutet darauf hin, dass die Art der jetzigen Regierungszusammenarbeit in der Großen Koalition nicht 1:1 fortgesetzt werden könnte. Ansonsten wäre die künftige Arbeitsweise der Regierung und Fraktionen kein Thema. Die Union hatte in den vergangenen Tagen mehrfach deutlich gemacht, dass sie auf jeden Fall weiter auf eine große Koalition setzt. Für die SPD dagegen haben heute unter anderem Parlamentsgeschäftsführer Schneider und Parteivize Stegner noch einmal betont, die Sozialdemokraten verhandelten Ergebnis offen und würden sich noch auf kein mögliches Regierungsmodell festlegen.
In etlichen Städten und Gemeinden in Deutschland herrscht sozusagen dicke Luft. Immer wieder werden die Grenzwerte für Stickoxide überschritten. Um ein Fahrverbot für Dieselautos abzuwenden, sollen und wollen die betroffenen Kommunen mit unterschiedlichen Konzepten für bessere Luft sorgen, beispielsweise mit dem Einsatz von Elektrobussen oder dem Bau von besseren Fahrradwegen. Geld dafür gibt's vom Bund. An 60 Städte und Gemeindevertreter übergab der geschäftsführende Verkehrsminister Schmidt heute entsprechende Förderbescheide. Außerdem präsentierte er den ehemaligen Oberbürgermeister von Erlangen, Siegfried Balleis, als Sonderbeauftragten. Er soll die Städte dabei beraten, wie sie am besten Stickoxide auf ihren Straßen bekämpfen können. Marcel Heberlein berichtet.
Elektrobusse, digitale Verkehrsleitungen, Päckchen verteilen mit dem Lastenrad statt mit dem Lieferwagen. Mit welchen Maßnahmen kann man die Stickoxidwerte in deutschen Innenstädten am schnellsten senken? Auf diese Frage soll der neue Sonderbeauftragte Antworten finden. 1 Milliarde Euro wollen Bund und Autoindustrie ja zur Verfügung stellen, damit sich was verbessert und Fahrverbote für Dieselautos vielleicht doch noch verhindert werden können. Städte, die den Grenzwert für Stickoxide nur knapp überschreiten, werden von den Geldern aber wohl erstmal nichts abkriegen, stellte Verkehrsminister Schmidt klar.
Wir werden uns natürlich vor allem auf diese Kommunen konzentrieren, die von den Daten her diejenigen sind, die am größten Probleme haben.
Also zum Beispiel Stuttgart oder München, eher nicht Bremen oder Leipzig. Heute wurden die ersten Fördergelder ausgezahlt. Aber der Luft hilft das aktuell noch nichts. Das Geld gab es erstmal nur dafür, dass die Städte Pläne aufgeschrieben haben. Dass es jetzt einen Sonderbeauftragten für das Programm gibt, ist laut Verkehrsminister Schmidt auch eine vertrauensbildende Maßnahme für die Städte. Damit sie im Antragsdschungel noch durchsehen, kriegen sie außerdem 10 sogenannte Förderlotsen an die Hand. Die sollen ihnen erklären, wofür genau es Geld gibt und wie man es bekommt. Ob das 1-Milliarde-Euro-Programm aber wirklich viel hilft im Kampf für saubere Luft, weiß auch der neue Sonderbeauftragte nicht. Und auch Fahrverbote für die Innenstädte könnten trotzdem kommen. Im Februar wahrscheinlich wird das vor Gericht entschieden.
Ob beim Friseur, bei Pflegeprodukten oder bei der Reinigung. Frauen und Männer zahlen oft unterschiedliche Preise für ein gleichwertiges Produkt oder eine ähnliche Dienstleistung. Was viele schon aus dem Alltag kennen, ist jetzt wissenschaftlich untermauert. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat die Preise bei Dienstleistungen und Waren untersuchen lassen im Hinblick auf Geschlechterunterschiede. Über die Ergebnisse der Studie berichtet Karls Roshofen.
Es macht einen Unterschied, wer auf dem Stuhl vom Berliner Friseur Matthias Jahn Platz nimmt. Für einmal waschen, schneiden, föhnen zahlen Frauen 41 Euro, Männer nur 28.
Wir haben eine Mischkalkulation. Für einen Darmhaarschnitt kalkulieren wir einfach andere Zeiten als für Herren. Das heißt, für einen Darmhaarschnitt eine Stunde. mit Waschen, Schneiden und Föhnen und für einen Herrenhaarschnitt eine halbe Stunde.
Streng genommen zahlen Herren also bei diesem Tarif sogar mehr. Für die Hälfte der Zeit mehr als die Hälfte des Preises für Damenhaarschnitte. Solche Preismodelle bedeuten aber auch in letzter Konsequenz, eine Frau zahlt für den gleichen Kurzhaarschnitt mehr als ein Mann. So oder so, das geht gar nicht, sagt Christine Lüders von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Wenn eine Person allein wegen ihres Geschlechts mehr zahlen muss, dann verstößt das gegen das Verbot der Geschlechterdiskriminierung im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz.
Zum ersten Mal hat sich in Deutschland eine Studie mit Preisunterschieden zwischen Waren und Dienstleistungen für sie und ihn auseinandergesetzt. Ergebnis: Bei Dienstleistungen wie Haare schneiden oder Reinigung einer Bluse, Frauen müssen mehr an der Kasse bezahlen. In den Supermarktregalen konnten die Experten keine großen Preisunterschiede feststellen. Egal ob für sie oder ihn, die meisten Güter kosten das Gleiche. Bei wenigen Beispielen, wie etwa Rasierklingen, zeigten sich aber Unterschiede. Das gleiche Produkt in der rosafarbenen Verpackung war in einem Fall 60 Cent teurer als die Rasierklingen in der blauen Packung. Gibt es dafür einen guten Grund? Kai Falk vom Deutschen Handelsverband.
Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass man sehr viel höhere Marketingaufwendungen für einen Damenrasierer hat, weil Herren rasieren sich seit Hunderten von Jahren und die Haare sind halt im Gesicht und müssen weg. Das ist bei Frauen halt anders und eher ein Modetrend, der dort eine Rolle spielt.
Eine gezielte Preiserhöhung einer Produktvariante für Frauen und Männer sieht Falk nicht.
Unternehmen gucken nicht danach, einen Genderpreis festzulegen. Es spielt eine große Rolle, welcher Preis ist am Markt zu erzielen und der Preis wird dann eben auch festgelegt.
Das heißt, Preisbildung folgt dem marktwirtschaftlichen Prinzip von Angebot und Nachfrage. Christine Lüders von der Antidiskriminierungsstelle will den Unternehmen da auch nicht reinreden.
Aber wenn es die gleiche Art der Leistung, das gleiche Produkt ist, dann muss es auch den gleichen Preis haben. So einfach ist das auch.
Lüders fordert zum Beispiel von Reinigungen gleiche Preise für Hemden und Blusen. Auch wenn viele Reinigungen sagen, der Aufwand für die Bluse ist viel höher. Lüders sagt, es gehe um das Signal der Gleichberechtigung. Und Friseure sollten ihre Preise an den Leistungen orientieren und nicht an dem Kopf, den sie frisieren.
Wenn Großbritannien Ende März 2019 die EU verlässt, soll der Abschied nicht allzu hart ausfallen. Das jedenfalls wünscht sich die britische Wirtschaft. Premierministerin May drängt deshalb auf eine Übergangszeit, in der nicht alle Verbindungen zur EU gekappt sind und London noch im Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben kann. Auch die EU-Kommission kann sich eine solche Übergangsphase vorstellen. Allerdings soll sie kürzer ausfallen, als die Briten das wollen. Aus Brüssel Karin Bensch.
Es ist ein Datum, das man sich merken sollte. Der 31. Dezember 2020. An diesem Tag soll endgültig Schluss sein mit Großbritannien in der Europäischen Union. Wir bieten eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2020 an, sagte der Franzose Michel Barnier, der die Brexit-Verhandlungen für die EU leitet.
De notre point de vue, le terme logique de cette période devrait être le 31 décembre 2020.
Der Brexit soll zwar schon früher stattfinden, Ende März 2019, doch danach wird Großbritannien noch knapp 2 Jahre im europäischen Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben. Also eine Art Teil-EU-Mitglied sein. London hatte eine solche Übergangsphase auf Druck der britischen Wirtschaft erbeten. Die Unternehmen wollen auch nach dem Brexit Stabilität und Planungssicherheit haben. In der knapp 2-jährigen Übergangsphase muss Großbritannien alle Regeln des europäischen Binnenmarkts und der Zollunion einhalten. Und die Briten müssen weiterhin in den EU-Haushalt einzahlen, obwohl sie kein echtes EU-Mitglied mehr sind. Großbritannien wird bereits in der Übergangszeit keine Mitspracherechte mehr in den europäischen Institutionen haben. Ein heikler Punkt ist, dass nach Ansicht der EU Großbritannien in dieser Phase keine eigenen Handelsverträge abschließen kann, weil das den Regeln der Europäischen Zollunion widerspricht. Ab März nächsten Jahres will die EU mit Großbritannien über ein künftiges Handelsabkommen beraten. Vorbild soll das CETA-Abkommen zwischen der EU und Kanada werden. Neben dem Handelsabkommen will die EU 3 weitere Regelungen mit Großbritannien für die Zeit nach dem Brexit treffen. Zur Luftfahrt, über die Zusammenarbeit der Justiz und in den Bereichen Sicherheit, Außenpolitik und Verteidigung. Im Oktober wollen wir wissen, in welche Richtung wir gehen, welche Bedingungen es für künftige Beziehungen gibt, sagte Michel Barnier.
De savoir en octobre où on va, quelles seront les conditions de notre future relation avec le Royaume-Uni.
21 Monate Übergangsfrist nach dem Brexit, das ist nicht viel Zeit, um all die eng geknüpften Verträge und Verbindungen zwischen der EU und Großbritannien zu entknoten. Aber der Termin 31. Dezember 2020 steht. Und er macht Sinn, weil 2021 der neue EU-Haushalt beginnt, in dem Geld für weitere 7 Jahre festgelegt ist. Sollte alles klappen wie geplant, wären die Briten dann nicht mehr dabei.
Gerade mal 2 Tage ist Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz im Amt. Da hat er seinen ersten Antrittsbesuch schon hinter sich. In Brüssel bei Gesprächen mit der EU-Kommission versprach der neue Bundeskanzler einen weiter europafreundlichen Kurs. Es ging wohl auch darum, Sorgen zu zerstreuen. Denn seine Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ wird in Teilen der EU sehr kritisch beobachtet. Entsprechend genau hat man wohl in den europäischen Nachbarstaaten auch zugehört, als Sebastian Kurz heute seine erste Regierungserklärung abgab. Aus Wien, Andrea Beer.
Kurz bedankte sich zunächst erneut bei den Menschen in Österreich für das Vertrauen. Damit werde er behutsam umgehen. Die Österreicher hätten eine Richtungsentscheidung getroffen und sich für einen neuen Weg und Veränderung entschieden.
Veränderung ist etwas, über das man immer unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber Veränderung ist nichts, das sich aufhalten lässt.
Globalisierung, Digitalisierung und Mobilität hätten die Welt massiv verändert, so Kurz. Er wiederholte wichtige Punkte aus dem Koalitionsprogramm, darunter das Senken von Steuern und Abgaben, mehr Sicherheit und Ordnung oder den Stopp illegaler Migration. Die Flüchtlingskrise, so Kurz, habe dazu geführt, dass sich die Situation zum Negativen entwickelt habe. Die erste Maßnahme sei aber die Entlastung von Niedrigverdienern. Der 31-jährige Regierungschef legte dann 3 Bekenntnisse ab.
Ein Bekenntnis zu unserer Vergangenheit, ein Bekenntnis zur Europäischen Union und ein Bekenntnis zu einem neuen Stil.
Kurz koaliert mit der rechtspopulistischen FPÖ und ist sich mehr als bewusst, dass es viel Kritik und Bedenken daran gibt. Die israelische Regierung etwa will mit den FPÖ-Ministern keinen direkten Kontakt. Und wohl nicht zufällig ging Kurz auf Österreichs Vergangenheit im Nationalsozialismus näher und ganz persönlich ein.
Ich selbst habe in meiner Schulzeit das erste Mal in Ansätzen das Ausmaß des Terrors des Nationalsozialismus verstanden im Gespräch mit Holocaust-Überlebenden. Und erst einige Jahre später, in der Tätigkeit als Staatssekretär und danach als Außenminister, ist mir bewusst geworden, dass ich wahrscheinlich eine der letzten Generationen bin, die überhaupt noch die Möglichkeit gehabt hat, diese Gespräche zu führen. Für uns ist eines ganz klar. Wir werden mit aller Entschlossenheit gegen alle Formen des Antisemitismus ankämpfen, gegen den noch immer bestehenden, aber auch gegen den neu importierten. Das wird eine wesentliche Aufgabe unserer Bundesregierung sein.
Nach Kurz sprach Heinz-Christian Strache, FPÖ-Chef und nun Vizekanzler. Nach langen Jahren in der Opposition will Strache Vorschläge der Opposition aufgreifen.
Denn ich habe das 12 Jahre als Oppositionspolitiker dieses Hauses auch erlebt und habe mich oft geärgert, wie man gute Vorschläge und Anträge der Opposition einfach negiert hat und einfach beiseite geschoben hat.
Der bisherige sozialdemokratische Kanzler Christian Kern verfolgte die Reden von Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache mit steinerner Miene. Nach der Regierungserklärung hagelte es Kritik aus der Opposition. Christian Kern sprach als Erster.
Weil wenn man sich genau anschaut, was in diesem Programm drinnen steht, dann muss ich sagen, von dem, was Sie vor der Wahl versprochen angekündigt haben, finde ich darin bestenfalls homöopathische Dosen.
Soweit der Bericht von Andrea Beer. Und zum Schluss noch ein Blick auf den Sport. Das Fußballjahr geht heute zu Ende und zwar mit einigen wahrscheinlich spannenden Partien im DFB-Pokal. Im Achtelfinale gibt es das Spitzenspiel Bayern gegen Dortmund. Außerdem hat Werder Bremen den SC Freiburg zu Gast und Mönchengladbach spielt gegen Leverkusen. Thorsten Iffland ist im Studio mit einem Überblick.
Ja, es geht um den Einzug ins Viertelfinale. 2 Spiele laufen bereits. Werder Bremen hat den SC Freiburg zu Gast und führt durch ein frühes Tor von Ishak Belfodil aus der 3. Minute und einem Treffer von Florian Kainz bereits mit 2:0. Werder hat seit 29 Jahren kein Pokalheimspiel mehr verloren und er scheint nach diesen ersten Eindrücken jedenfalls auch dabei zu bleiben. Das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen wurde 10 Minuten später angepfiffen, weil zu viele Fans noch auf dem Weg ins Stadion waren. Es steht noch 0:0. Ab 20.45 Uhr dann das Highlight zum Abschluss des Fußballjahres, der deutsche Klassiko zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Im vergangenen April trafen beide Teams im Pokalhalbfinale schon einmal in München aufeinander. Damals mit dem besseren Ende für den BVB und seine Fans.
Und da ist das Team!
Wir nehmen richtig Fan feiern, feiern den Sieg.
Trinken bis zum Abwinken, dann ist Dortmund.
Wir sind alle Dortmund!
Dortmunder Jungs!
Mit 3:2 setzte sich der BVB damals durch. Vom Papier her sind diesmal einmal mehr die Bayern der Favorit. Weil es bei den Dortmundern in den vergangenen Wochen aber wieder aufwärts ging, glaubt Bayern-Trainer Jupp Heynckes aber auf keinen Fall an einen Selbstläufer.
Bei solch einem Pokalspiel würde ich nicht sagen, dass es einen unbedingten Favoriten gibt, weil Dortmund hat zu genügend gezeigt, dass sie über sich hinauswachsen können, dass sie auch enge Spiele gewinnen können. Und deswegen ist das für mich ein mehr als ernstzunehmender Gegner.
Um 20.45 Uhr geht es los. Das erste überträgt live. Außerdem ab 20:45 noch das Duell zwischen Zweitligist Heidenheim und Eintracht Frankfurt.
Soweit Thorsten Iffland mit einem Zwischenstand zum Achtelfinale im DFB-Pokal. Und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.